Wir sind das Web. Der Podcast vom Behret Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf das Internet intensiv nutzen. Anne Roth ist Expertin für Netz- und Digitalpolitik. Fast 10 Jahre war sie Referentin für netzpolitische Themen der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Außerdem schreibt und bloggt sie über Innenpolitik, Medien und Feminismus. Ein Thema, zu dem sie auch seit Jahren arbeitet, zu dem sie immer wieder auf großen Bühnen spricht, um das Wissen darüber zu fördern, das ist das sehr sensible Thema digitale Gewalt gegen Frauen. Leider fehlt es sowohl in der Forschung als auch bei den Strafverfolgungsbehörden immer noch an Wissen darüber. Und das, obwohl vor allem Frauen immer wieder die Erfahrung machen, dass sie von ihrem Ehemann zum Beispiel überwacht oder von einer ehemaligen Partnerin, einem ehemaligen Partner oder Bekannten sogar gestalkt werden. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen diesen beiden Fällen? Wie finde ich raus, ob ich betroffen bin und wie kann ich mich auch wehren? Darüber kann ich mit Anne Roth jetzt sprechen und möchte vorher aber noch darauf hinweisen, dass wir Situationen von physischer Gewalt kurz ansprechen werden. Auf der Seite von Behret unter dieser Podcast-Folge stehen Links, wo Betroffene Hilfe finden können und wir erwähnen sie auch in unserem Gespräch. Nun aber erstmal, hallo Anne.
Hallo Jenny.
Ja, das Berufsberatungszentrum Behret hier in Berlin, das bekommt immer wieder Nachrichten von Frauen, die befürchten, dass sie überwacht oder sogar gestalkt werden. Kannst du uns erstmal helfen zu verstehen, was überhaupt der Unterschied ist, also zwischen digitaler Überwachung und wirklich Stalking?
Na, Überwachung, würde ich sagen, ist ein Sammelbegriff, der einfach alles umfasst, wo eine Person oder vielleicht auch eine Institution andere beobachtet, überwacht mit bestimmtem Ziel vielleicht, aber also man könnte im Grunde auch sagen, beobachten, unbemerkt beobachten, verfolgen. Während Stalking ein sehr viel, sagen wir mal, eingegrenzterer, auch juristischer Begriff ist, digitales Stalking oder Stalking allgemein wird zum Beispiel, habe ich mir rausgesucht, vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen folgendermaßen definiert. Das ist die unerwünschte Kontaktaufnahme und andauernde Belästigung von Einzelnen durch E-Mails, SMS oder andere digitale Beiträge. Dazu gehören auch zum Beispiel Videoüberwachung, Abhören und Kontrolle mit digitalen Mitteln. Das kann auch außerhalb von sozialen Netzwerken passieren, mit Kameras, Mikrofonen, Überwachungs-Apps. Aber ganz sozusagen das Besondere am Stalking ist, dass das Ziel eben die unerwünschte Kontaktaufnahme ist. Und das ist bei der Überwachung ja gar nicht unbedingt so.
Okay, das bedeutet, wenn ich einen Stalker habe oder auch eine Stalkerin, dann merke ich das auf jeden Fall. Also die Person lässt es mich wissen.
Genau, das ist sozusagen die Definition von Stalking. Ich glaube, das ist eigentlich den meisten als Bild so ein bisschen, wenn man jetzt mal gar nicht über digitales Stalking nachdenkt, sondern Stalking als solches, was ja lange ein bekanntes Phänomen ist, eigentlich auch so ein bisschen bewusst. Man denkt so ein bisschen an den Typ, der hinterm Zaun steht und irgendwie guckt, wann kommst du, wann gehst du und dir irgendwie irgendwelche Nachrichten schickt, um dich das eben wissen zu lassen.
Jetzt weiß ich, weil ich deine Vorträge ein bisschen kenne und deine Texte, dass es so ein großes Dunkelfeld in diesem Thema gibt, dass einfach Wissen fehlt in der Gesellschaft, aber eben auch bei der Polizei. Kann man sagen, wie groß das Problem eigentlich ist, also von digitaler Gewalt bis Stalking?
Leider kann man das nicht, weil, hast du ganz richtig gesagt, wir dazu zu wenig Zahlen haben. Das betrifft jetzt nicht nur die Polizei oder die Wissenschaft, sondern eben insgesamt. Zum großen Themenfeld Gewalt gegen Frauen gab es die letzte sogenannte Dunkelfeldstudie 2004, also vor über 20 Jahren, mit der sozusagen empirisch, wissenschaftlich fundiert erfasst wurde, wie groß das Problem Gewalt gegen Frauen in seiner Gänze eben ist. Es wird jetzt seit ein paar Jahren an einer neuen Dunkelfeldstudie gearbeitet. Ich glaube, das geht schon seit 2, 3 Jahren. Die Ergebnisse sollten letztes Jahr, jetzt sollen sie dieses Jahr, also wir rechnen damit, dass es bald Zahlen gibt, die tatsächlich versuchen, die gesamte Breite des Themas, und da geht es dann nicht nur um Gewalt gegen Frauen, sondern noch darüber hinaus, die hat auch ein bisschen komplizierten Namen, aber da soll auch die digitale Gewalt erfasst werden, damit eben nicht nur, sagen wir mal, Statistiken oder das, was bei der Polizei ankommt, in den Zahlen auftaucht, sondern eben das Dunkelfeld, das heißt, die Leute, bei denen man das sonst so gar nicht weiß, die keine Anzeigen erstatten, damit das alles mit erfasst wird. Und Was es natürlich gibt, sind Zahlen zu bestimmten Unterbereichen der digitalen Gewalt. Digitale Gewalt ist ja im Grunde ein Sammelbegriff, der ganz viele Sachen umfasst. Also sowohl Hate Speech, Bedrohungen, Beleidigungen auf Plattformen, aber eben auch die Nutzung von Minikameras, von Cyberstalking, wo die Gegenüber das wissen, oder aber in Partnerschaften. Also ganz viele unterschiedliche Formen von digitaler Gewalt, die es gibt. Und dann gibt es verschiedenste Umfragen, die immer mal unterschiedliche Bereiche befassen. Bestimmte Altersgruppen, nur Mädchen, alle Jugendlichen. Es gibt natürlich auch Datenerfassungen beispielsweise in Frauenhäusern und in Frauenberatungsstellen, die dann immer mal sagen, von den Beratungsfällen, die wir haben, werden immer mehr betroffen. Es gibt auch international solche Studien. Das sind dann immer so bestimmte Bereiche. Und ich würde jetzt, um das mal sehr pauschal zusammenzufassen, sagen, die sind seit Jahren eklatant hoch. Es wird viel zu wenig wahrgenommen. Das Bewusstsein steigt allmählich, aber die sind wirklich hoch. Also wenn ich mit Menschen spreche, die in Beratungsstellen arbeiten oder in den Dachverbänden von Frauenhäusern oder Beratungsstellen, die sagen sinngemäß, inzwischen haben ganz, ganz viele Fälle von Gewalt immer digitale Aspekte. Das kann man sozusagen auf der einen Seite sagen. Und auf der anderen Seite gibt es auch polizeiliche Statistiken, also die polizeiliche Kriminalstatistik, die sehr lange Zeit sich dem Thema überhaupt nicht gewidmet hat und dann irgendwann angefangen hat, jetzt in den letzten Jahren spezielle Lagebilder zu erstellen, wo es einerseits um Gewalt gegen Frauen oder aber um spezifische Motive bei Hassrede ging. Die erfassen digitale Gewalt häufig unter dem Stichwort Tatmittel Internet, und das dann am besten noch gekoppelt mit geschlechtsspezifischer Gewalt gab es ganz lange nicht. Damit fangen die gerade an und dort sind die Zahlen minimal. Das ist ganz interessant.
Oh, wie kann das sein?
Verschiedene mögliche Gründe. Wäre interessant, mit der Polizei darüber zu sprechen, würde ich auch wirklich gerne mal machen. Ich vermute, weil einerseits vieles nicht angezeigt wird. Das kennen wir ja auch so aus dem ganzen Themenfeld Gewalt gegen Frauen, dass Frauen sich sehr gut überlegen, ob sie mit einer Vergewaltigung zur Polizei gehen und was die Folgen davon sind. Also wir können davon ausgehen, dass ganz vieles dort nicht ankommt. Und vielleicht auch, dass das dann mit den digitalen Aspekten gar nicht richtig eingeordnet wird. Also wenn wir sagen, wir haben einen Fall von Gewalt in einer Partnerschaft, wo auch physische Gewalt eine Rolle spielt, die ja in dem Fall dann tatsächlich, sagen wir mal, das größere Problem ist, weil da eine ganz konkrete körperliche Bedrohung oder Gefahr oder auch schon Körperverletzung stattgefunden hat, dann ist vielleicht an der Stelle erstmal zweitrangig, ob da außerdem er noch ihre E-Mails mitgelesen hat und deswegen wusste, dass sie sich ständig mit ihrer besten Freundin trifft, mit der ihr aber den Kontakt verboten hat oder so. Um jetzt mal ein drastisches Beispiel zu nehmen. Und dann wird das vielleicht nicht als digitale Gewalt erfasst, sondern nur als körperliche Gewalt. Das könnte ich mir vorstellen, weil auch die Polizei, und das setzt sich dann in der Justiz fort, häufig schlecht ausgebildet ist dafür. Also die bekommen keine speziellen Weiterbildungen dafür. Wenn ich jetzt mal sage, wir nehmen das Feld-, Wald- und Wiesenrevier an der Ecke, die sowas aufnehmen, dann ist denen das vielleicht überhaupt nicht vertraut. Ja. Vielleicht wollen die das auch nicht machen, weil, das ist das nächste Problem, die vielleicht auch keine Ausstattung haben, um Beweismittel zu erheben. Das ist ja auch nicht unkompliziert. Und das fehlt alles in der Polizei. Es gibt inzwischen ein paar, gerade in den größeren Städten, wo es Spezialisierungen gibt, auch für Gewalt gegen Frauen insbesondere, steigt das Bewusstsein. Es gibt einige Bundesländer, die da auch tatsächlich genauer hingucken und sich bemühen. Aber insgesamt sozusagen die ganz normalen PolizistInnen, die, und jetzt sozusagen müssen wahrscheinlich alle kurz lachen, sozusagen kennen wir alle, eh schon schlechte IT haben, also manchmal nur mit der Schreibmaschine schreiben gefühlt, die sind halt überhaupt nicht dafür ausgerüstet und die machen dann vielleicht um das Thema auch eher einen Bogen. Mhm. Und dann taucht es auch nicht in der Statistik auf.
Verstehe. Jetzt hast du aber schon gesagt, zumindest die Wahrnehmung, das scheint sich zu verbessern, dass mehr Menschen von dem Thema wissen. Und ich glaube, die Rückmeldungen, die Berit bekommen hat, die scheinen ja da auch ein bisschen darauf hinzuweisen, dass auch Frauen das Thema natürlich auf dem Schirm haben und die Sorge haben, dass sie digital verfolgt werden, gestalkt werden oder überwacht werden. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie finde ich dann raus, ob das überhaupt stattfindet. Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass bei Stalking das ein relativ klarer Fall zu sein scheint, weil sich Täter, Täterinnen und die Frauen verfolgen, sich bei denen melden und eben bedrohen. Aber wie finde ich raus, ob mein Partner mich überwacht oder ob ich Überwachungssoftware auf meinem Telefon habe?
Das ist, finde ich, pauschal ganz schwer zu sagen. Einerseits, weil es so viele verschiedene Methoden gibt und da finde ich, muss ich sagen, jetzt die begriffliche Definition, ob sich das jetzt Stalking nennt oder nicht, ne, das ist so ein bisschen eine juristische Frage, wie ich das jetzt nenne. Aber im Grunde geht es ja eben darum, werde ich heimlich überwacht, kontrolliert, so. Und da müssen sich natürlich alle erstmal die Frage stellen, gibt es Anzeichen dafür? Oder vermute ich das nur ganz pauschal und weiß es überhaupt nicht, ob das stattfindet? Also weil ich einfach misstrauisch bin, dass eine Person in meinem Umfeld, mein Partner, mein Ex-Partner, der Vater meiner Kinder, kann natürlich auch eine Frau sein oder ein Verwandter oder auch Kollegen. Das, ne, gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Digitale Methoden machen das Überwachen ja leider so einfach. Ich glaube, das ist der erste Schritt zu überlegen, ist es wahrscheinlich? Also habe ich irgendwelche Anzeichen und denen dann natürlich nachzugehen, während wenn ich einfach nur ganz pauschal ein Unwohlsein habe, ich glaube, in so einem Fall ist es vielleicht klug, einfach so ein paar pauschale Maßnahmen zu ergreifen, wie beispielsweise natürlich eben nicht meine Wohnadresse im Internet zu posten oder wenn ich ein Instagram oder sonstigen solchen Bilder-Account habe, zu vermeiden, Bilder zu posten, auf denen zu erkennen ist, wo meine Kinder in die Kita gehen, wo ich arbeite, wo ich wohne, welches Fahrzeug ich benutze und so weiter. Also einfach so ein bisschen, würde ich sagen, pauschal mit auch durchaus, sagen wir mal, so ganz einfach im allgemeinen Menschenverstand zu überlegen, mache ich es Leuten, die was über mich rausfinden wollen, leichter oder wie vermeide ich das vielleicht?
Mhm.
Also eine E-Mail-Signatur, wo eine Adresse drin steht, vielleicht einfach nicht zu benutzen, beispielsweise solche Sachen.
Okay, also das wären quasi schon mal so ein paar Ratschläge, Gedanken, die man sich machen kann, wenn man generell schon mal dafür sensibilisiert ist, dass das Thema Überwachung eins ist, was mich auch betreffen könnte. Jetzt beschäftigst du dich ja viel mit digitaler Gewalt in der Partnerschaft. Wie äußert sich die häufig? Also wenn das ein Szenario ist, was für mich eventuell zutreffen könnte, worauf sollte ich dann schauen?
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen erweitern. Partnerschaft, ja, aber ein großes Problem dabei sind auch vor allen Dingen gewesene Partnerschaften. Also da, wo die Partnerschaft schon auseinandergegangen ist, vielleicht konflikthaft auseinandergegangen ist oder wo schon Gewalt mit im Spiel war. Da wäre ich auf jeden Fall, und ich denke, die Betroffenen sind dann sozusagen von sich aus natürlich auch an sich misstrauisch. Das ist leider ganz schwer zu sagen, weil es schwer ist, pauschale Ratschläge zu geben, weil es so viele verschiedene mögliche Methoden gibt. Ein wesentlicher Einstiegspunkt, würde ich sagen, ist früher mal einvernehmlich getroffene Abmachungen, die gegenseitige Beobachtung digitaler Kommunikation angehen. Also beispielsweise habe ich mit meinem Partner, Ex-Partner etc. mal Passwörter getauscht als Zeichen des Vertrauens, ja, also oder hat er von mir verlangt oder vielleicht auch, das gibt es leider auch, unter Androhung körperlicher Gewalt mich gezwungen, meine Passwörter für meinen Messenger, für meine E-Mail, die PIN für mein Telefon ihm zu übergeben, dann ist es natürlich für das Gegenüber leicht, solche Sachen zu verfolgen. Dann müssen sich alle Betroffenen selber gut überlegen, ist es eine gute Idee, dann die Passwörter zu wechseln, denn dann merkt er ja, dass ich das nicht mehr möchte und setze ich mich dann möglicherweise noch mehr Gewalt aus. Ich glaube, da muss man den Betreffenden im Grunde so eine Tipps gar nicht geben, weil die das fast noch am besten wissen. Aber in solchen Fällen würde ich sowieso sagen, wenn die noch nicht bei einer Gewaltberatungsstelle gewesen sind, dann würde ich das ganz dringend empfehlen. Und es gibt auch Gewaltberatungsstellen, die sich spezifisch im Bereich digitale Gewalt auskennen. Beispielsweise der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, BFF in der Abkürzung, die haben eine Webseite, wo unten auf dieser Webseite es über ein Suchfeld die Möglichkeit gibt, Beratungsstellen in der eigenen Umgebung zu finden, und zwar auch zu spezifischen Themen, und zwar insbesondere auch zur digitalen Gewalt. Das heißt, wenn ich die Vermutung habe, dass ich betroffen bin und vielleicht gar nicht genau weiß, was es ist, würde ich immer empfehlen, dorthin zu gehen und sich professionelle Unterstützung zu suchen. Es gibt auch das Hilfetelefon, das ich vorhin schon zitiert habe, Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, das ebenfalls zum Thema digitale Gewalt auch mit berät. So, das jetzt erstmal sozusagen, wo hole ich mir Hilfe? Und dann würde ich sagen, wenn es nicht so gravierende Fälle sind, dann lohnt es erstmal zu überlegen, sozusagen, was könnte es sein? Also geht es darum, dass er wahrscheinlich immer weiß, wo ich mich aufhalte. Dann könnte sein, dann ist die einfachste Methode, das für das Gegenüber rauszufinden, ist ja die Standortteilung über das Smartphone. Das haben sowohl iPhones als auch Android-Telefone. Das kann man aktivieren, damit Familienmitglieder oder andere Bekannte eben sehen können, wo ich bin. Wenn das mal aktiviert worden ist, dann kann man das natürlich auch deaktivieren. Muss man sich vorher überlegen, welche Auswirkungen das möglicherweise haben wird. Das kann ja auch mal einvernehmlich gewesen sein. Das gibt es übrigens auch zwischen Eltern und Kindern. Wenn die Kinder dann mal jugendlich werden und vielleicht 16, 17 sind und nicht immer möchte, dass Mutti oder Papa wissen, wo ich mich gerade so rumtreibe, kann das auch zu kontroversen Situationen führen. Das ist jetzt ein bisschen ein Schlenker, aber da würde ich bei Eltern immer sagen, überlegt euch gut, ob ihr damit anfangt, weil dann müsst ihr euch auch überlegen, wie ihr da wieder rauskommt, denn das sind schwierige Situationen, wenn Kinder älter werden. Aber das ist jedenfalls eine ganz einfache Methode, um den Standort zu verfolgen. Und das kann man natürlich auch wieder deaktivieren. Wenn es eine Situation gab, wo zum Beispiel ich ein Smartphone benutze, was mir von jemandem geschenkt wurde, was vielleicht auch von jemand anderem eingerichtet wurde, weil ich selber denke, ach, irgendwie, ich kenne mich damit nicht aus oder ich habe keine Lust und der weiß ja viel besser und das ist ja eigentlich auch praktisch, wenn der mir das alles macht, dann könnte ja auch sein, dass da bestimmte Einstellungen vorgenommen worden sind, die bestimmte Dinge aus meinem Telefon mit anderen teilen. Ne? Als erstes immer der Standort, aber da könnte dann auch eine Überwachungssoftware installiert worden sein. Die findet sich nicht so leicht, die sieht man nicht, die hat kein App-Symbol, so wie andere Apps, aber es gibt Möglichkeiten auch, und angefangen mit einer Antivirensoftware zum Beispiel, zu gucken, ob da Dinge auf meinem Telefon sind, die da eigentlich nicht hingehören. Wenn ich die Vermutung habe, würde ich wieder sagen, zur Beratungsstelle sich unterstützen lassen. Alleine schon, um vielleicht auszuschließen, dass ich selber irgendwas übersehen habe, wenn ich mir mit den Dingen nicht so sicher bin.
Und diese Beratungsstellen, die können einem quasi dabei helfen, herauszufinden, ob so eine Software installiert wurde oder nicht?
Das kann ich so wahrscheinlich sagen. Also die sind ja auch alle unterschiedlich und auch unterschiedlich kompetent, aber die können zumindest erstmal dabei weiterhelfen, so ein bisschen die Situation einzuordnen, zu überlegen, was könnte hier das Problem sein, und wissen dann gegebenenfalls vielleicht auch, wo ich mir Hilfe suchen kann, wenn die selber ganz spezifisch da nicht weiterhelfen können, würde ich sagen, ja.
Was ich jetzt daraus höre, ist, dass Technologien, die so praktisch scheinen, auf einmal einen zweiten Charakter haben könnten oder eine zweite Funktion erfüllen könnten, die man vielleicht vorher in einer guten Zeit noch nicht gesehen hat. Also zum Beispiel
Das
Standort teilen. Das ist ja so praktisch, dass die andere Person immer weiß, wo ich jetzt gerade bin. Oder die Passwörter zu teilen. Dann kommt man halt einfach irgendwie an seine Passwörter ran. Viele haben ja auch selber ganz einfache oder immer die gleichen Passwörter. Würdest du da sagen, Prävention, einfach von Anfang an misstrauischer sein? Welche Apps benutze ich überhaupt? Welche Informationen teile ich von mir?
Das würde ich auf jeden Fall ja sagen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, das ist so ein bisschen wie beim Ehevertrag. In dem Moment, wo die Partnerschaft beginnt und die große Liebe da ist, denkt man nicht daran, wie man sich trennt, ne? Und das fühlt sich dann immer so ein bisschen wirklich befremdlich an, zu denken, wie, und jetzt soll ich mit dir gemeinsam irgendwie ausmachen, wie die Situation so, ne? Also das ist so ein bisschen dasselbe. In dem Moment, wo ich sowas geschenkt bekomme, denke ich natürlich nicht darüber nach, dass die andere Person mir irgendwann Böses will. Und gleichzeitig aber wissen wir ja, dass das doch zuweilen mal vorkommt. Insofern würde ich sagen, soll ein bisschen Autonomie oder Versuch, selber zu erkennen, wie die Dinge funktionieren oder wenigstens, wie ich bestimmte Sachen ändern kann, schadet auf jeden Fall nicht. Auch wenn das natürlich im Alltag für Leute, die das eben nicht jeden Tag machen, wirklich auch eine Herausforderung ist. Das sehe ich schon noch ein. Das würde ich sagen, liegt auch ein bisschen an der Konstruktion von Geräten. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn ich davon noch kurz reden darf, sind die gesamten smarten Geräte im Haushalt, die ja auch so praktisch sind. Also weiß ich nicht, die App, die irgendwie mir remote mein Auto steuert oder anzeigt, wo das ist, was übrigens dann auch aus der Ferne verfolgbar ist, oder Apps für Musikgeräte, für Türschlösser, für die Lichtanlage und so weiter, die alle dann auch aus der Ferne remote über App steuerbar sind, die Heizung, die Türschlösser und so weiter. Super praktisch. Und wo aber meistens zu diesen Geräten eben Apps dazugehören, und sagen wir mal, ein ganzes Haus ist so eingerichtet und die Partnerschaft geht auseinander und die Person, die dann auszieht oder vielleicht sogar ausziehen muss, wenn es eine gewalttätige Partnerschaft war, die nimmt die Kontrolle über all diese Geräte mit und kann dann die Nutzung auch weiterhin kontrollieren, kann vielleicht die Kamera vor dem Haus und sieht, wer zu Besuch kommt, und all diese Dinge, die sehen die anderen, die sich vielleicht mit der Einrichtung nie beschäftigt haben, denen ist gar nicht bewusst, dass das möglich ist und dass das auch weiterhin geschieht. Und das sind eben auch alles Geräte, die sind total praktisch, die machen unseren Alltag vielleicht leichter. Aber das sind halt auch noch weitere solche Sachen, die erstmal wirklich bequem und wunderbar praktisch und so und neue Möglichkeiten eröffnen und dann aber auch wirklich missbraucht werden können auf eine ganz schwierige Art und Weise. Und da würde ich dazu raten, zumindest immer so ein bisschen neugierig zu sein und zumindest im Ansatz zu versuchen, wie wir selber solche Sachen dann aber auch wieder unter Kontrolle kriegen können und ob es dafür ein Passwort braucht und wo das eigentlich ist, damit ich gegebenenfalls auch die Möglichkeit habe, die Sachen dann selber irgendwie zu kontrollieren oder auch wieder zu deaktivieren, wenn ich nicht möchte, dass das weiter stattfindet.
Das erinnert mich an ein Phänomen, von dem du auch manchmal sprichst, und zwar dem Digital Gap. Ist das so richtig? Habe ich es richtig verstanden? Und wenn ja, kannst du nochmal erklären, worum es sich dabei handelt?
Okay, aber das ist jetzt wirklich auch ein eigenes großes Thema eigentlich. Also die digitale Lücke, also die Schwierigkeiten, die manche Leute haben, mit dem Internet und digitalen Methoden umzugehen und das Wissen darüber zu haben, wie die benutzt werden. Und das fängt jetzt bei ganz banaler wirklich Internetsuche oder E-Mail schreiben an, was immer noch für Millionen Menschen auch in Deutschland ein großes Problem ist, auch wenn wir eigentlich den Eindruck haben, inzwischen sind alle im Netz angekommen und es ist für alle einfach, aber das ist eben nicht so. Was einerseits mit Geld zu tun hat, weil man dafür die Geräte braucht, und andererseits mit Wissen, weil eben nicht alle Leute den ganzen Tag am Computer sitzen und so ein bisschen automatisch lernen, wie sich das alles weiterentwickelt, sondern Menschen, die Handwerker sind oder keinen Beruf haben oder die schon älter sind oder vielleicht auch bestimmte Behinderungen haben, das eben nicht so selbstverständlich können. Und dieser Digital Gap, also diese Lücke zwischen den Leuten, die gut damit klarkommen und den Leuten, die nicht gut damit klarkommen, die ist interessanterweise, wenn man nachdenkt, gar nicht so überraschend, eben auch immer dann größer, wenn es auch bestimmte andere Formen von Benachteiligung in der Gesellschaft gibt. Also das betrifft stärker Menschen mit weniger Geld, Menschen mit geringerer Bildung, das betrifft stärker Frauen und auch ältere Menschen insbesondere. Und da finde ich, genau wie beim Thema digitale Gewalt, guckt die Gesellschaft zu wenig hin und gibt zu wenig Unterstützung, um diese Lücken zu schließen.
Nur wenn ich mir eben vorstelle, häufig richtet der Mann das Telefon ein. Jetzt, ne, ich verstehe, das ist alles Stereotyp, aber ein Stereotyp, den gibt es ja auch, weil man Sachen häufiger beobachtet oder richtet das Smart Home ein. Und möglicherweise hat man es sich als Frau ein bisschen einfach gemacht, das dann eben auch anzunehmen. Fällt das nicht?
Wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, Stereotyp, aber das ist eben Doppelstereotyp, ja, weil Techniknutzung ist eben geschlechtsspezifisch und das hat auch mit Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft und fängt in der Schule und im Kindergarten an. Und das wird immer noch in den Schulen auch so weitergetragen, die Jungs können besser Mathe. Und das setzt sich dann fort bis hin, die Männer können besser Technik. Und damit haben Jungs und junge Männer und dann später ältere Männer auch einfach in der Regel mehr Neugier und mehr Selbstvertrauen, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Das heißt, Techniknutzung ist geschlechtsspezifisch stark unterschiedlich. Und das Bedürfnis zu kontrollieren und zu manipulieren und Gewalt auszuüben ist ebenfalls geschlechtsspezifisch stark unterschiedlich. Das heißt, ja, es ist ein Stereotyp, aber das ist sozusagen doppelt auch unterfüttert durch die Realität, so wie sie eben im Moment leider ist.
Das wäre aber eigentlich ja dann Teil eines Appells, dass sich eben auch gerade Frauen mehr mit Technologien beschäftigen und auseinandersetzen und sie eben auch im Griff haben. Kann man machen, weil man vielleicht Karriere machen möchte, kann man machen, weil man generell die Welt um sich herum besser verstehen möchte, muss man aber vor allem machen, wenn man damit rechnet, dass man Opfer ist von digitaler Gewalt. Also das bringt einen ja quasi in Zugzwang, diesen Digital Gap für sich zu verkleinern.
Absolut. Ich glaube, es schadet auf jeden Fall nicht, sich zu überlegen, wie kann ich da hier und da zumindest so ein bisschen was dazulernen. Und das ist natürlich auch gar nicht so einfach, dann zu überlegen, womit fange ich da jetzt eigentlich an und wie mache ich das eigentlich. Ich finde so ein Beispiel auch für diese Situation, weil ich finde, das klingt immer so wahnsinnig defizitär, wenn man sagt, irgendwie die Frauen, die wollen einfach nicht und irgendwie dann richten die Männer die Smartphones ein. Also das ist ja ein Beispiel, was ich selber so gebracht habe und findet einfach häufig statt. Aber das erinnert mich so ein bisschen auch daran, in Situationen in meiner Familie früher, also in meiner konkreten Familie nicht, weil da gab es gar keinen Vater, aber wer richtet den Videorekorder ein? Ja, das ist auch eine total nervige Angelegenheit. Das macht überhaupt keinen Spaß. Das ist sowas, irgendjemand muss es machen. Und das gab es früher in WGs genauso auch. Da gab es halt einen, der musste das dann halt mal machen oder einer, der muss dafür sorgen, dass das Internet läuft, weil alle anderen dazu einfach keine Lust haben, weil es nervig ist und keinen Spaß macht. Und das würde ich jetzt auch früher nicht gefunden haben, dass alle lernen müssen, wie der Videorekorder funktioniert. Und so ähnlich ist das jetzt halt einfach immer noch. Das macht den allerwenigsten Leuten Spaß, sich damit die ganze Zeit zu beschäftigen. Aber zum eigenen Selbstschutz ist schon hilfreich, zumindest so ein paar Grundlagen sich anzueignen und einfach auch so ein bisschen zu erkennen, dass da auch ein paar Gefahren drin sind und dass all diese praktischen Sachen auch häufig eine negative Seite haben und sich dessen zumindest bewusst zu sein und so ein paar Sachen auszuschließen. Also beispielsweise wirklich ganz banal, keine Passwörter zu teilen, nicht immer dieselben Passwörter zu benutzen. Ein ganz anderes Beispiel, das habe ich jetzt noch gar nicht genannt, was zum Thema Stalking oder Überwachen auch inzwischen sehr einfach ist, AirTags. Ja, die kennen die meisten von uns, diese kleinen runden Dinger, die man sich zum Beispiel ins Reisegepäck stecken kann, um dann später nachverfolgen zu können, wo der Koffer, auf welchem Flughafen er verloren gegangen ist oder wo ich auch zwei Schlüssel liegen gelassen habe. Mhm. Und die sind natürlich die, jemandem in der Bar heimlich in die Tasche zu stecken, um dann nachzuverfolgen, wo sie wohnt. Super einfach. Und für diese Dinger gibt es aber tatsächlich Apps, um sie zu erkennen, damit ich weiß, wenn ein unbekanntes solches Gerät in meiner Nähe ist. Und das ist zum Beispiel, also wenn ich viel ausgehe, wenn ich viel mich in Situationen befinde, wo möglicherweise sowas entstehen kann, dann wäre das vielleicht eine einfache Möglichkeit, sich mal damit zu beschäftigen, welche Apps mir dabei helfen können, das zu vermeiden.
Ja, Anne, ich habe jetzt so viele unterschiedliche Situationen im Kopf, auf die ich prinzipiell aufpassen müsste, wenn ich quasi präventiv mich schützen möchte vor digitaler Gewalt, vor Überwachung, vielleicht sogar vor Stalking. Was würdest du raten, wo sind Ressourcen? Wo könnte man vielleicht erstmal anfangen, sich so ein bisschen zu belesen, sich hineinzudenken und mein digitales Umfeld, Social Media, Computer, Laptops sicherer zu machen?
Der Bundesverband Frauenberatungsstellen, also BFF, hatte ich schon gesagt, die haben seit Jahren Projekte zum Thema digitale Gewalt und haben dort auf ihrer Webseite auch Hilfestellungen. Genauso auch die Frauenhauskoordinierung, also der Dachverband der Frauenhäuser, auch die beschäftigen sich intensiv mit dem Thema. Auch da kann man Informationen finden. Und was ich als Einstieg sozusagen, um mich so ein bisschen einzulesen, auch sehr hilfreich finde, ist die Anti-Stalking-Seite der Hexen, also der Frauen und Flinter im CCC. Die heißt Anti-Stalking in einem Wort .hexen und das schreibt sich haecksen.org. Und was ich an der Seite und Disclaimer, da war ich auch dran beteiligt, also ich bin da nicht aktiv dran beteiligt, aber ich war an der Entwicklung beteiligt, wirklich hilfreich finde, ist, dass die sozusagen mit den Fragestellungen einsteigt, in welcher Situation befinde ich mich und welche Frage will ich jetzt eigentlich lösen. Also die schüttet mich nicht mit lauter Tipps zu, die ich gar nicht brauchen kann, sondern die hat so ein paar Beispielfragen, die mich dann zu den Lösungen führen. Und das, würde ich sagen, ist vielleicht so für den Einstieg ganz hilfreich.
Und der CCC, das kann man vielleicht nochmal dazu sagen, ist der Chaos Computer Club. Das ist eine Vereinigung von Hackerinnen und Hackern, die einen, ich würde mal sagen, einen positiven Hacking-Begriff haben. Also sagen, Hacking, das heißt, kreativ mit Technologien umzugehen. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort zu diesem ja eigentlich sehr sensiblen und sehr ernsten Thema. Anne, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die ganzen Erklärungen und für die Tipps und Hinweise.
Sehr gerne und vielen Dank für die Anfrage.